Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und Christian Schmid.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5-Podcasts. Am Mikrofon der Ruben und mir gegenüber wie immer der
Christian. Hallo.
Der Titel der heutigen Episode lautet: Ist Fire in Deutschland überhaupt möglich? Interview mit Dagoberts Nichte. Jenny, also known as oder bekannt unter Dagoberts Nichte, arbeitet in einem Konzern und ist nebenbei Bloggerin, die sich ausgiebig mit dem Thema FIRE, also Financial Independence Retire Early, in seinen verschiedenen Spielarten beschäftigt. In ihren Artikeln geht sie auch der Frage nach, wie sich das amerikanische Konzept FIRE auf deutsche Verhältnisse übertragen lässt. Wir wollen mit ihr über die verschiedenen Schattierungen von FIRE sprechen und Antworten auf die Frage finden, ob FIRE in Deutschland mit seinem staatlichen Rentensystem überhaupt möglich ist. Noch eine Bitte an alle, die uns abonniert haben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann schreibt uns doch bitte eine kleine Rezension. Rezensionen helfen uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Danke, dass ihr uns euer Ohr schenkt.
Ja, willkommen bei 9to5, Jenny. Schön, dass du dir heute die Zeit für uns und unsere Zuhörer nimmst. Du bist zugeschaltet aus Frankfurt, richtig?
Genau.
Könntest du dich unseren Zuhörern bitte kurz vorstellen und vor allen Dingen uns erklären, wie du zu deinem Spitznamen und auch deinem Bloggernamen Dagoberts Nichte gekommen bist?
Ja, gerne. Also ich bin 30 Jahre alt jetzt und ich wohne eben seit 6 Jahren hier in Frankfurt. Ich blogge in meiner Freizeit unter dem Namen Dagoberts Nichte, und zwar über das Thema Finanzen, insbesondere FIRE, also Financial Independent Retired Early. Und bin auf diesen Namen gekommen durch eine Freundin, die mich immer mal wieder Dagobert genannt hat, weil sie weiß, dass ich eine sehr hohe monatliche Sparrate habe und sie das so ein bisschen unrealistisch findet, weil wir ungefähr gleich viel verdienen, aber halt ein bisschen andere Ausgabenstruktur haben. Und deswegen hat sie mich immer mal wieder Dagobert genannt. Aber ich habe mich ehrlicherweise nicht so mit diesem Namen identifizieren können, weil Dagobert ist ziemlich geizig und manchmal auch echt gemein zu seiner Familie. Und das bin ich auf jeden Fall nicht. Und deswegen bin ich auf den Namen Dagoberts Nichte gekommen. Weil ich mich eben mit den schlauen Neffen von Dagobert, also Tick, Trick und Track, ziemlich identifizieren kann. Das waren auf jeden Fall immer meine Lieblingscharaktere damals beim Lesen von Mickey Mouse Magazin. Und dann, wenn ich Dagoberts Nichte wäre, dann wäre ich ja sozusagen die Schwester von Tick, Trick und Track.
Die gibt's aber, glaube ich, nicht in den Comics, ne?
Nee. Es gibt, glaube ich, auch, also wenn ich das bei Google Analytics angucke, gibt es ziemlich viele Leute, die, glaube ich, tatsächlich nach Dagoberts Nichte suchen und dann auf meinem Blog landen. Also.
Okay. Ich habe gerade überlegt, als du sagtest Dagoberts Nichte, und ich bin da gerade mal in meiner Erinnerung durch meine Comics gegangen. Dagobert war doch der Mann, der in seinem eigenen Geld badete, nicht?
Also genau, ja.
Da war doch der Neffe, oder war das der Sohn? Wer war denn Donald?
Genau. Donald ist sein Neffe, und Tick, Trick und Track sind ja wiederum eigentlich dann wieder die Neffen von
Große,
Donald.
Das heißt, die Großneffen
dann. Ja.
Naja, dann, die Großneffen. Und dann habe ich überlegt, die Nichte, wer könnte das denn gewesen sein? Gab es überhaupt? Ach doch, die Daisy. Aber das war, glaube ich, die Freundin von Donald.
Das war die Freundin von Donald. Die heißen ja alle mit Nachnamen Duck, aber ich glaube, die sind nicht verwandt tatsächlich.
Okay. Gut.
Du hast jetzt eben schon angedeutet, dass du vor allen Dingen über das Thema FIRE bloggst, und das soll ja auch das Hauptthema heute bei uns in diesem Podcast sein. Das Thema FIRE kommt ja aus den USA zu uns herüber, und auch wir haben schon einige Episoden zu dem Thema produziert. Und bei dir auf dem Blog habe ich 2 sehr interessante Artikel gelesen zu diesem Thema. Aber bevor wir jetzt auf diese Blogartikel eingehen, möchte ich dich fragen: Wann hast du zum ersten Mal von diesem Thema gehört? Was war dein erster Berührungspunkt mit diesem Thema?
Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich schwierige Frage. Ich habe mich auch für meinen Blog selbst versucht, daran zurückzuerinnern, aber so genau kann ich das nicht mehr sagen. Ich glaube, das war alles so eine typische Clickbait-Überschrift, irgendwie in meinem Facebook-Feed, so dieser Mann ist mit 40 schon in Rente, aber er ist kein Millionär oder irgendwas, worauf man halt mal klickt, wenn man Langeweile hat. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, da habe ich das Konzept kennengelernt und ich fand es eigentlich ganz interessant, habe dann immer mal wieder was drüber gelesen, auch in den, sag ich mal, klassischen amerikanischen Blogs wie irgendwie Mr. Money Mustache oder anderen, die einfach sozusagen super bekannt sind. Aber hatte das einfach so im Hinterkopf. Und ich glaube, was es bei mir tatsächlich sozusagen eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema ausgelöst hat, war, dass mein Vater früher in Rente gegangen ist, also deutlich vor dem offiziellen Rentenalter. Und das fand ich irgendwie extrem cool und habe gedacht so, Mensch, wenn mein Papa das hinbekommt, dann ist es ja auch irgendwie was ich vielleicht schaffen kann. Es ist ja gar nicht so unrealistisch, wie man vielleicht denkt, dass man irgendwie so ein Tech-Millionär werden muss und irgendwie sein Startup jung verkauft haben und damit Millionen macht und erst dann kann man in Rente gehen. Und vor allen Dingen ist es auch nicht was gewesen, wo ich das Gefühl hatte, dass wir jetzt als Familie super frugal gelebt haben, weil das ist ja so ein bisschen so die andere Schiene. Entweder man hat irgendwie so einen krassen Job und so ein krasses Unternehmen, was man verkauft und wird dann halt super jung Millionär, oder man lebt halt sehr, sehr sparsam. Und auch das haben wir als Familie nie gemacht und trotzdem hat es ja irgendwie gereicht. Und dann habe ich ja angefangen, mich sehr, sehr viel mehr damit zu beschäftigen. Und den Gedanken, sage ich mal so, bestimmt 3 Jahre eher so im Hinterkopf irgendwie mit mir rumgeschleppt.
Ich muss mal kurz dazwischen grätschen. Hast du deinen Vater denn mal interviewt zu dem Thema? Hast du den mal gefragt, wie er das gemacht hat und ob er dieses Konzept kannte oder ob er es einfach, sag ich mal so, aus der Lameng gemacht hat? Oder?
Ach so, nee, also das Konzept jetzt FIRE, ich glaube, das passt jetzt nicht mehr. Ich meine, der ist 58 gewesen. Also das ist jetzt eher sowas, wo Leute dann halt sagen, ah ja, der ist in Vorruhestand gegangen und das ist dann nicht so ganz so verrückt, wie das vielleicht jetzt bei meinen Plänen oder bei den Plänen von vielen anderen ist, wo man sagt, irgendwie Rente mit 40 oder Rente mit 45. Aber klar, also ich habe schon viel gelernt von meinem Vater und er ist auch definitiv der mir das mitgegeben hat, dieses Interesse am Aktienmarkt, das Interesse an Finanzen, eben seine Finanzen irgendwie selber im Griff haben, da habe ich extrem viel mitgenommen von zu Hause.
Eine Frage, sieht sich dein Vater oder siehst du deinen Vater als Rentner oder damals, als er mit 58 diese Entscheidung getroffen hat?
Ach, er fand es ganz furchtbar. Er fand es ganz furchtbar, wenn man ihn Rentner genannt
ja,
hat.
Ja, das
weil
ist auch so.
Das so, es hat halt so diesen Anklang von so einem alten Menschen. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe für mich den Begriff inzwischen eher umdefiniert. Ich finde es total cool. Und werde es auf jeden Fall auch sagen, dass ich Rentner bin. Ich meine, dann kommt man auch ins Gespräch, wenn man halt Leuten mit 45 sagt, ja, und was machen Sie so? Ach, wissen Sie, ich bin Rentner.
Ich gehe jetzt noch ein bisschen die Enten füttern.
Genau. Nee, und ich finde das eigentlich sehr schade, weil gerade eben an seinen eigenen Eltern merkt man doch, dass das Rentnersein ist doch nichts Negatives. Also ich kenne wenige Leute, die so beschäftigt sind wie Rentner, die ständig irgendwie unterwegs sind und hier zu dem Treff und da mit Freunden hierhin. Und dann fährt man noch in Urlaub. Und also ich finde, Rente ist eigentlich ein super positiv besetzter Begriff für mich, so aus meinem persönlichen Umfeld, und gar nicht so was Negatives, was da irgendwie oft mitschwingt.
Aber heißt das denn letzten Endes, Entschuldigung, Rentner, man assoziiert ja mit dem Rentnerleben, wie du schon sagtest, man ist auf Reisen, das süße Nichtstun, der Dolce Vita mehr oder weniger. Aber würdest du dich da genauso sehen, also als jemand, der nichts tut, nur das Leben genießt, oder würdest du da andere Sachen machen oder Sachen, die dir liegen?
Also ehrlicherweise bin ich vielleicht da ein bisschen anders als viele andere Leute, die früher Rente anstreben, weil es wird ja oft gesagt, oh, dann kann ich meine eigenen Projekte umsetzen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe jetzt nicht unbedingt so eigene Projekte. Ich möchte mich viel mehr engagieren, also ehrenamtlich. Ich möchte mehr Zeit haben für kreative Projekte. Ich bin zwar überhaupt nicht gut im Malen oder so, aber ich mache das eigentlich ziemlich gerne. Ich möchte mehr Zeit haben, Bücher zu lesen. Ich möchte auch noch mal was studieren, aber einfach so für mich, weil ich halt gerne lerne. Das ist also überhaupt ja, eigentlich das Leben genießen. Das ist für mich schon eine der Hauptmotivationen. Und ich bin nicht jemand, der sagt, oh, ich möchte möglichst schnell finanziell ausgesorgt haben, um danach irgendwie ein Startup zu gründen oder solche Pläne, die viele Leute haben, die so in der Finanzszene bloggen oder unterwegs sind.
Lass uns noch mal ein bisschen in die Begriffsklärung einsteigen, weil das, glaube ich, in Deutschland, wir hatten das auch schon mal in einer Episode, da hatten wir auch von FIRE als Frührentnertum gesprochen und tatsächlich hat das irgendwie in Deutschland irgendwie so einen negativen Klang und selbst Privatier ist ja so ein Begriff, der irgendwie auch eher negativ besetzt ist. Deswegen ist FIRE ja eigentlich, glaube ich, auch ein ganz gutes Marketingkonzept, wenn man es mal so sieht. Also lass uns doch mal über die Begriffe sprechen. Also wie würdest du in ein paar Sätzen für unsere Zuhörerinnen diese Begriffe erklären? Ich hause dir jetzt einfach mal um die Ohren. FIRE, dann Lean FIRE liest man ab und zu, Barista FIRE, das haben wir Kellner FIRE genannt und Coast FIRE, das sind so die vier, mit denen ich mich gerne beschäftigen möchte.
Ja, also zuerst einmal gibt's fast nie eine wirklich einheitliche Definition. Das ist egal, wo man das nachliest. Ich meine, ich recherchiere ja viel auf amerikanischen Blogs. Irgendwie jeder hat da doch so seine eigene Begrifflichkeit. Und wie du sagst, habe ich auch für mich entschieden, dass FIRE eigentlich der Begriff ist, den ich gerne verwenden will. Bei FIRE, also Financially Independent, Retired Early, ist immer so ein bisschen die Frage, ist man denn dann wirklich in Rente? Also arbeitet man noch oder arbeitet man nicht mehr? Also wie ernst nimmt man sozusagen den Retired Early Teil? Arbeitet man nur nicht mehr angestellt und stattdessen selbstständig? Das ist so ein bisschen sozusagen die Unklarheit, die hinter diesem Financial Independence Begriff liegt. Aber für mich ist es ganz klar der Aspekt auch, dass man nicht mehr arbeitet für Geld sozusagen. Mhm. Bei Lean FIRE wird es dann schon wieder schwieriger, weil was genau sozusagen bedeutet Lean? Das, was für manche Menschen sich, was ich als Lean FIRE empfinden würde, dass man sagt, okay, man schränkt sich ein bisschen ein, man hat vielleicht nicht all das Geld zusammen, was man wirklich gerne haben würde, um ein super Leben zu leben, oder muss vielleicht doch noch ein bisschen dazu verdienen, um sich sozusagen diese Extras, die Extra-Wünsche bezahlen zu können. Was ich das sozusagen in Geld als Lean FIRE empfinden würde, das ist für andere schon Fat FIRE. Also das ist super schwierig zu sagen, ab wann es wirklich sozusagen Lean FIRE und ab wann es richtiges FIRE ist. Ich würde es immer so definieren, dass man, sag ich mal, gut überleben kann. Also man sollte sich jetzt nicht nur von Reis und Bohnen ernähren können, aber man macht halt keine riesigen Urlaubsreisen oder kauft irgendwelche extravaganten Dinge, sondern man kommt halt eben gerade so durch den täglichen Alltag durch, hat eine Wohnung, hat immer genug zu essen. Das wäre so Lean FIRE für mich.
Also so wie so eine Basisrente.
Ja, genau. Okay. Und Barista oder Kellner FIRE, das ist natürlich nochmal ein bisschen sozusagen anderes Konzept. Da kann man viel drunter verstehen. Entweder sagt man, ich habe genug Geld, um gut leben, also um leben zu können, und dann so ähnlich wie Lean FIRE verdiene ich mir halt durch meinen Nebenjob, zum Beispiel als Kellner, was dazu, um das Leben dann auch genießen zu können. Ich mache vielleicht einen 450-Euro-Job oder aus sozusagen Krankenversicherungssicht ist es interessanter, mehr zu verdienen, weil dann ist man krankenversichert. Aber es kann auch bedeuten, dass man sagt, okay, ich habe jetzt erstmal genug Geld, um sozusagen meine Basisbedürfnisse zu decken und vielleicht traue ich mich jetzt was. Also viele Leute sagen auch, okay, jetzt habe ich eigentlich genug Geld angespart, um wegen jetzt sozusagen die Wohnung bezahlen zu können und jetzt traue ich mich was, mache ein eigenes Startup auf oder fange eine Selbstständigkeit an. Das sind so die Ideen, die man auch haben kann hinter Kellner FIRE zum Beispiel.
Also die sind relativ ähnlich, ne? Lean FIRE und Kellner FIRE, Barista FIRE sind relativ ähnlich, ne?
Genau, relativ ähnlich. Es kommt halt ein bisschen darauf an, muss ich noch arbeiten, um sozusagen mein Leben finanzieren zu können? Muss ich es vielleicht nicht, wenn ich mich ein bisschen einschränke? Das ist ja auch ganz oft eine sehr sozusagen persönliche Entscheidung. Was empfinde ich jetzt wirklich als Einschränkung? Was möchte ich denn machen? Möchte ich reisen oder ist mir Reisen vielleicht gar nicht so wichtig? Genau. So, und ich glaube, der letzte Begriff, den du genannt hast, ist Coast FIRE. Der ist wieder relativ leicht zu erklären. Da geht es darum, dass man, das ist eigentlich kein wirklicher Zustand, sondern das ist eigentlich eher ein Punkt auf der Reise zu Fire, dass man sagt, jetzt habe ich genug Geld, dass meine Rentenlücke geschlossen ist. Also wenn ich jetzt einfach so alles weitermache wie bisher, ich arbeite sozusagen, um mir meinen täglichen Lebensunterhalt zu verdienen, dann habe ich aber trotzdem ein gutes Leben in der Rente. Also ich muss ab jetzt sozusagen nichts mehr sparen und bin dann genau mit dem Renteneintritt financially independent und retired not early sozusagen.
Jenny, zu Coast Fire jetzt nochmal eine Frage, um das zu meinem Verständnis nochmal deutlich zu machen. Also du hast gesagt, das ist ein Punkt auf der Reise zu Fire und sagen wir jetzt mal, jemand ist 50 und du hast gesagt, er hat die Rentenlücke geschlossen und muss ab dann nur noch sozusagen normal weiterarbeiten. Was genau meinst du mit, er hat die Rentenlücke geschlossen? Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, bitte?
Ja, also wir alle sozusagen als jüngere Menschen haben ja das Problem, dass die gesetzliche Rente auf keinen Fall ausreichen wird, um unseren Lebensstandard, wie wir den jetzt haben, zu halten. Wenn man jetzt sagt, okay, jemand kriegt vielleicht 1.000 Euro Rente, aber er gibt eigentlich im Monat 1.500 Euro aus aktuell, da muss er ja so viel Geld ansparen im Laufe seines Lebens, um ab dem Rentenalter von 67 dann diese 500 Euro jeden Monat zusätzlich irgendwo herzubekommen, entweder aus einer Rentenversicherung oder aus einem ETF-Sparplan. Irgendwoher. Und wenn man diesen Punkt erreicht hat, dass man praktisch das, was man später braucht, ab 67 erreicht hat, dann kann man sagen, okay, ab jetzt muss ich praktisch nur noch die 1.500, die ich jeden Monat brauche, verdienen. Und ich muss nichts weiter sparen, weil ich habe ja praktisch alles schon zurückgelegt und bin jetzt sozusagen fertig, bis ich 67 werde, wird das Geld so anwachsen, dass ich daraus diese Lücke jeden Monat finanzieren kann.
Das heißt, ich muss ab dem Zeitpunkt kein Geld mehr zurücklegen, ich muss nicht mehr aktiv sparen, sondern kann einfach sozusagen so weitermachen bis 67 in der Hoffnung, dass das dann alles, dass die Rente dann auch so ausgezahlt wird, wie es angekündigt wird, und dann bin ich sozusagen safe, ja?
Genau. Also für mich ist das, ich drehe das so ein bisschen um. Man könnte auch sagen, ab da an ist alles, was ich spare, bringt mich sozusagen der Frührente näher. Weil, falls ich jetzt zusätzlich weiterhin spare, das brauche ich ja nicht mehr, um ab 67 gut leben zu können, sondern das bringt mich jetzt immer einen Schritt näher an den frühen Renteneintritt.
Das heißt, du musst dann praktisch weiterhin in die Rente einzahlen, weil sonst geht ja die Rechnung nicht auf, aber musst ab diesem Zeitpunkt dann auch nicht mehr Geld auf die hohe Kante legen.
Genau. Also das ist so die Definition, die am meisten für Coast Fire verwendet wird. Das ist natürlich alles noch so ein bisschen komplizierter in der Rechnung, weil es gibt Inflation und man nimmt an, dass das Geld, was man zurückgelegt hat, nicht nur auf dem Sparbuch liegt, sondern dass das auch Rendite abwirft. Aber sag ich mal, das ist so der Moment, wo man sagen kann, gut, jetzt habe ich wenigstens meine reguläre Rente gut abgesichert. Und ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Leben, großer Meilenstein. Ich bin jetzt auch, weil es gibt so viele Variablen, da kann man das nicht so genau sagen, aber ich bin ungefähr da im Moment und ich finde es super. Also ich kann jetzt zumindest schon mal sagen, ich habe für meine Altersvorsorge alles richtig gemacht.
Mhm. Diese Konzepte stammen ja alle, wie gesagt, aus den Staaten, und das soziale System dort ist ja anders als das unsrige. Also zum Beispiel ist es ja in den USA so, dass eigentlich fast alle für ihr Alter auch in Aktien investieren. Wir haben eine viel stärkere Aktienkultur. Und die Social Security ist, wobei ich in Leuten gehört habe, dass tatsächlich der durchschnittliche Social Security Satz bei $1,500 liegt. Ich hatte immer gedacht, der wäre viel niedriger. Aber das Rentensystem ist ja dort ein anderes. Kann man dieses Konzept so einfach auf deutsche Verhältnisse übertragen?
We'll be right back.
Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albrecht Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen.
33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend Boss ist ab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
Also erstmal würde ich sagen, wir haben in Deutschland etwas, was ein extremer Vorteil gegenüber den Amerikanern ist, und das ist unser Krankenversicherungssystem. Also egal, ob man gesetzlich oder privat versichert ist, das ist was, was die Amerikaner vor echte Probleme stellt, wenn sie FIRE planen, weil die Gesundheitskosten in den USA, gerade wenn man nicht mehr arbeitet, einfach unkalkulierbar sind. Die steigen jedes Jahr, die steigen auch nicht voraussagbar tatsächlich, sondern mal mehr, mal weniger. Aber eigentlich ist allen klar, dass sie mit dem Alter sehr, sehr stark ansteigen werden. Aber niemand weiß so genau, wie das sein wird. Wenn man jetzt, sag ich mal, normal in Rente geht, ist das alles nicht so ein Problem, weil da gibt es auch wieder ein staatliches Hilfssystem in Amerika. Aber wenn man eben mit 40, 45 in Rente gehen will, da muss man ziemlich lange Zeit seine Krankenversicherung selbst bezahlen, und das ist extrem kompliziert. Also das ist auch das, was wahrscheinlich auch viele amerikanische Blogger, die sehr bekannt sind, doch so ein bisschen unterschätzen in ihren Plänen. Ich würde auf jeden Fall nie empfehlen, dass man einfach das, was irgendjemand im Internet empfiehlt, egal ob berühmter Blogger oder so jemand wie ich, ja, dass man das einfach übernimmt. Man muss immer seinen eigenen Plan machen. Aber das Konzept FIRE, dass man sagt, okay, ich investiere Geld und will dann davon in Zukunft leben und früher in Rente gehen, das ist auf jeden Fall auch in Deutschland möglich. Der Weg dahin ist vielleicht ein anderer als dann in Amerika.
Lass uns mal ans Eingemachte jetzt gehen. Wir haben ja in Deutschland das Problem, sage ich jetzt mal in An- und Abführung, dass sowohl die gesetzliche Rente als auch die Riester-Rente als auch viele andere private Vorsorgeprodukte immer an ein bestimmtes Lebensalter gebunden sind. Also die Rente ist aktuell, das Renteneintrittsalter ist aktuell bei 67. Ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, was bringt mir dieses ganze FIRE, wenn ich dann doch noch irgendwie im Zweifel 20 Jahre auf meine Rente warten muss? Wie komme ich aus dieser Umklammerung der gesetzlichen Rente heraus? Ich kann ja nicht einfach mit 47 in Rente gehen, oder?
Das stimmt. Das ist auch das, wo mein Vater mal gesagt hat, ich bin kein Rentner, ich kriege keine Rente von der Rentenversicherung. Also offiziell Rentner ist man natürlich nicht. Man kriegt also auch keinen Rentnerrabatt im Kino. Ja, das ist klar. Aber sozusagen für... Wenn man wirklich tatsächlich vor 67 in Rente gehen will, dann muss man privat investieren. Also die ganzen Produkte wie die gesetzliche Rente, die Betriebsrenten, die betriebliche Altersvorsorge, Riester-Rente, all das bringt einem relativ wenig, weil man da einfach in Deutschland hart nicht drankommt mit 40. Es gibt da bestimmt irgendwie so ein paar Tricks, aber man kann einfach mal sagen, im Großen und Ganzen kommt man an dieses Geld nicht dran. Das heißt, man muss außerhalb dieser angebotenen Versicherungslösung investieren. Und für mich ist das klar, dass man dort am Aktienmarkt oder in Immobilien, machen auch viele Leute, investieren muss. Und das sind Gelder, auf die ich jederzeit Zugriff habe, dann auch eben ab 40 schon. Persönlich zum Beispiel habe ich für mich entschieden, dass ich in die betriebliche Altersvorsorge freiwillig nichts einzahle. Also mein Arbeitgeber zahlt da einen bestimmten Prozentsatz ein. Das kann er auch machen. Ich habe da auch so einen gewissen Pflichtanteil, den ich mitzahlen muss. Da kann ich mich ja gar nicht gegen wehren. Aber ich zahle freiwillig eben nicht zusätzlich etwas in die betriebliche Altersvorsorge ein, weil die genau an dieses Rentenalter gekoppelt ist. Das heißt, das Geld, was ich da reinstecken würde, hätte ich dann erst mit 67, und ich investiere es lieber privat in mein eigenes Aktiendepot und kann dann eben auch schon früher ran.
Das heißt, ich muss mir so eine Art Paralleluniversum aufbauen. Ich muss sagen, ja, mit 67 kommen dann eventuell oder kommen dann bestimmt nochmal Gelder aus der gesetzlichen oder aus dem Riester-Vertrag. Aber ich muss mich in die Situation bringen, dass ich sozusagen parallel dazu schon vorher einen großen Spartopf habe, aus dem ich mich dann bedienen kann.
Ja, je nachdem, wie früh man in Rente gehen will, sage ich mal, kann es Sinn machen, mit zwei Phasen zu rechnen. Also dass man sagt, es gibt die Phase vor dem gesetzlichen Renteneintritt und dann gibt es die Phase nach dem gesetzlichen Renteneintritt. Und da brauche ich dann ja sozusagen weniger Geld aus meinem privaten Vermögen. Wenn man jetzt, so wie mein Vater, mit Ende 50 in Rente geht, macht das total Sinn, weil dann hat man, sag ich mal, 10 Jahre, die man irgendwie überbrücken muss. Und danach hat man dann ja noch weitere Einnahmequellen sozusagen. Ich glaube, für mich persönlich rechne ich eigentlich nicht in so einem zweiphasigen Ansatz. Ich rechne mit einer Phase und alles, was dann noch dazukommt, an Rente, das hilft mir später als Puffer. Es gibt bei so einem langen Zeitraum auch viel Unsicherheit, was sich ändert. Und deswegen für mich persönlich rechne ich so, als würde ich nie gesetzliche Rente bekommen, nie Riester-Rente bekommen, nie Betriebsrente bekommen. Und das Geld müsste dann trotzdem ab meinem Renteneintritt bis eben zu meinem Tod auch reichen.
Wie bist du investiert? ETF, Sparpläne, Aktien?
Ja, also ich habe hauptsächlich ETFs, ein ganz paar Aktien noch, die eher so Liebhaberaktien sind. Und das ist sozusagen der Kern meiner Investitionsstrategie. Wenn ich näher an das Rentenalter komme, mit dem ich aufhören will zu arbeiten, wird sich da sicherlich auch noch mal ein bisschen was ändern, weil man dann davon profitiert, wenn man einen größeren Cash-Betrag hat, den man angespart hat, da muss man nicht zwangsweise verkaufen, wenn es zum Beispiel gerade in dem Moment, wo man das Geld dann eigentlich bräuchte, einen großen Crash gibt. Da gibt es so ein paar Rechenmodelle, es gibt extrem coole Blogger da draußen, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen, aber für mich ist das halt noch sehr, sehr lange hin. Deswegen bin ich aktuell in Aktien investiert und viele machen ja eben auch noch Immobilien, das ist für mich persönlich nichts. Ich habe mir das mal angeguckt, sage ich mal. Ich habe es mir überlegt, aber ich fände es extrem nervig, Vermieter zu sein. Manche Leute haben da ja total Spaß dran, aber das ist einfach gar nicht das, was ich in meiner Freizeit dann machen will. Und da ruft noch jemand an und hier tropft der Wasserhahn und dies und das. Das wäre für mich persönlich einfach nichts, wo ich Lust drauf habe. Und deswegen bin ich eben an der Börse investiert.
Und das Ersparte geht auch dann zu 100% in die Börse?
Ja, alles, was ich jetzt spare, investiere ich auch. Ich habe natürlich sogenannten Notgroschen. Also ich habe jetzt nicht 0 Euro auf dem Girokonto am Ende des Monats, sondern habe immer so einen Pufferbetrag, falls mal was passiert. Und den Rest aber investiere ich dann, ja. Mhm.
Wie gehst du denn, du hast es eben schon mal angedeutet, das ist ja auch, die Zukunft kann man ja leider nicht voraussehen, in der Zukunft Steueränderungen geben könnte oder sonstige rechtliche Änderungen, die einen vielleicht in, die eigene Situation vielleicht verändern. Wie gehst du mit solchen möglichen Veränderungen vor, auch was die Sozialabgaben betrifft?
Ja, ich glaube, es ist extrem wichtig, einfach in seinem Plan sehr, sehr viel Puffer einzubauen. Also bei allen Dingen, die man berechnen kann, gibt es auch viele Dinge, die man eben nicht berechnen kann. Wenn man sich zurückerinnert, wie vor 15 Jahren zum Beispiel die steuerliche Behandlung von Aktiengewinnen war, es war komplett anders als heute, hat sich in diesen 15 Jahren x-mal verändert. Das heißt, man kann das einfach nicht voraussagen. Das Einzige, was man dagegen tun kann, ist eben Puffer einzubauen und auch nicht so auf Kante zu nähen, sage ich mal. Also das Konzept von Financial Independence basiert ja stark darauf, dass man voraussagen kann, wie viel Geld man braucht in der Zukunft. Und das sollte nicht knapp bemessen sein, also auf keinen Fall. Ja, ich gebe aktuell nicht so viel Geld aus, wie ich plane, später zu haben in der FIRE-Zeit, also in der Retired-Early-Zeit. Einfach weil ich noch nicht weiß, was sich vielleicht verändert. Die Inflation kann sich verändern, mehr als man eben in seinen Simulationen angenommen hat. Es können sich steuerliche Aspekte ändern, es können sich Gesetze ändern. Es kann sich so viel ändern, dass man einfach nicht zu knapp planen sollte, sondern immer genügend Puffer einbauen. Und Riester-Rente habe ich ja zum Beispiel schon angesprochen. Ich habe auch eine Riester-Rente, die ich mit dem Höchstbetrag bespare. Und die kommt dann irgendwann mal, wenn ich 67 bin. Das wird jetzt keine Riesensumme sein. Aber es ist einfach ein kleiner Puffer, der einem dann noch hilft. Man sollte auch nicht zu optimistisch oder pessimistisch, je nachdem, wie man sieht, mit der eigenen Lebenserwartung sein. Also ja, die durchschnittliche Lebenserwartung heute sind irgendwie, ich glaube, 86 Jahre für Frauen, aber bis wir alt sind, ist das sicherlich gestiegen. Ja? Und da muss man einfach überall an jeder Stelle in seinem Plan viel Puffer einbauen. Und da kann man eigentlich ganz entspannt sein, dass sich Dinge zukünftig vielleicht auch mal ändern.
Wie sieht's denn konkret mit der Krankenversicherung aus? Also wenn du jetzt nicht mit 67 als Rentner in Rente gehst und dadurch dann ja auch krankenversichert wärst, sondern sagen wir mal mit 45, wie würdest du die Krankenversicherung dann regeln? Oder wie kann jemand die Krankenversicherung dann regeln?
Ja, zunächst einfach wichtig zu unterscheiden, ist man gesetzlich oder privat krankenversichert. Eigentlich sozusagen vom Prinzip unterscheiden die beiden sich nicht so sehr. Was, wenn man nicht mehr arbeitet, halt wegfällt, ist der Arbeitgeberzuschuss. Also statt nur noch den halben Krankenversicherungsbetrag zu zahlen, wie man das aktuell macht, muss man dann den vollen Krankenversicherungsbetrag zahlen. Aber außer dieser Tatsache, dass es halt plötzlich sozusagen doppelt so teuer wird, ändert sich eigentlich nicht so viel, weil die private Krankenversicherung hat sowieso einen feststehenden Beitrag. Klar, der steigt von Jahr zu Jahr, aber der ändert sich nicht, egal ob man arbeitet oder nicht arbeitet. Und in der gesetzlichen Krankenversicherung berechnet sich der Beitrag am Einkommen. Und der gesetzlichen Krankenversicherung ist, bevor man offiziell in Rente geht, also diesen offiziellen Status Rentner hat, ist der gesetzlichen Krankenversicherung auch total egal, wo man sein Geld herbekommt. Also die gucken einfach, wie viele Einnahmen hat man und berechnen darauf dann den Krankenversicherungsbeitrag, den man dann eben komplett alleine tragen muss, weil man keinen Arbeitgeberzuschuss mehr hat. Ein Problem stellt es aber eigentlich nicht wirklich dar. Das ist so ähnlich wie Selbstständige, die sich auch entweder privat oder gesetzlich krankenversichern können und halt ihren Beitrag ja auch selber bezahlen müssen. Und das funktioniert dann auch, wenn man freiwillig gesetzlich versichert ist oder privat versichert ist oder nicht mehr arbeitet.
Okay, dann würde ich dich gerne zum Abschluss, Jenny, noch fragen, wie jetzt deine, du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, deine persönliche Perspektive ist. Wann genau planst du, in Rente zu gehen? In Frührente zu gehen, sollte ich sagen.
Ja, also ich plane mit 45 in Rente zu gehen, also in 15 Jahren. Das ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Ziel, aber ich glaube, dass es gut erreichbar ist. Ich habe jetzt etwa 2 bis 3 Jahre mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch seit ich den Blog habe und jede Woche darüber schreibe, beschäftige mich immer mit neuen Aspekten meiner Finanzplanung und arbeite mich da so langsam vor und habe dieses Ziel, was ja auch noch weit weg ist, aber schon recht konkret vor Augen. Also 45 Jahre, da möchte ich eigentlich gerne aufhören zu arbeiten.
Okay, wunderbar. Ja, du bist zu finden unter dagobert-nichte.de.
Dagobert-nichte.de,
da ist dein, genau. Das ist dein Finanzblog. Sonst noch irgendwelche Links, die wir in die Shownotes setzen können sollen?
Ich habe noch ein Instagram und ein Facebook-Account, aber da poste ich eigentlich nur die gleichen, also die Artikel, die ich auch sonst auf dem Blog habe. Aber natürlich freue ich mich immer, wenn jemand das liked. Mhm.
Ja, super, verlinken wir natürlich auch. Ja, Jenny, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. War sehr interessant, einiges dazugelernt, was mir ehrlicherweise so nicht bewusst war. Und ja, dir viel Erfolg und in 15 Jahren dann hoffentlich die Frührente.
Dankeschön.
Also, gute Reise.
Bis dann.
Das war 9 to 5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.